welcher aus der Nachbarversammlung im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur gebietlich, sondern auch hier von unserem Raum nebenan, der hat sich vorbereitet, uns mit dem Thema zu dienen, die Gegenwart des Messias und seine Herrschaft. Wir wollen dir zuhören, Bruder Holzbecher.
Die Welt braucht einen Messias. Das war so in einer Schlagzeile zu lesen, einer Toronto Tageszeitung. Und wer das zum Ausdruck brachte, der war auch der Begründer einer Denkervereinigung, Club of the Rome. Und er sagte einmal unter anderem, und daran glaubte er auch, dass ein charismatischer Führer in wissenschaftlicher, politischer oder religiöser Hinsicht für die Welt die einzige Rettung von sozialen, wirtschaftlichen Umwälzungen sei, die die Zivilisation bedrohten. Die Frage nun, wie denkst du darüber? Ist die Welt wirklich in einer solchen Notlage, dass die Menschheit einen Messias braucht? Nun, die Probleme dieses Systems sind natürlich bis heutigen Tages noch nicht gelöst worden. Und in diesem Wachtum-Artikel, woraus das Zitat hier auch herausgenommen wurde, heißt es dann, keine Lösung ist in Sicht. Ich zitiere, leider ist das Problem Millionen hungern dabei weiter nicht die einzige Krise, die der Menschheit heutzutage zu schaffen macht. Die ungezügelte Zerstörung und Vergiftung der Umwelt, die anhaltende Plage des Krieges, die Millionen Menschenleben verschlingt, die Epidemie an Verbrechen und Gewalttat, die überall Furcht und Misstrauen erzeugt, sowie die ständig weiter sinkenden sittlichen Niveau, das offenbar die Wurzel vieler dieser Übel ist. All diese weltweite kritischen Zustände bestätigen sozusagen mit vereinter Stimme die gleiche unumstößliche Tatsache, der Mensch kann sich erfolgreich nicht selbst regieren. Tagtäglich ereilen uns ja so Schreckensmeldungen. Kaum ist ein Tag eigentlich frei davon. Und solch eine Schreckensmeldung könnte vielleicht auch so aussehen. Zwei große, braune Augen starren uns von einem Bild, einer Zeitung oder auch einer Illustrierten an. Die Augen gehören einem Kind, einem kleinen Mädchen, das noch nicht einmal 5 Jahre alt ist. Aber diese Augen bringen uns nicht zum Lächeln. In ihnen schimmert kein kindliches Leuchten, kein fröhliches Staunen, kein argloses Vertrauen. Stattdessen sind sie voller Bestürzung und Weh, voller dumpfen Schmerz, voll verzweifelten Hunger. Das Kind ist am Verhungern. Nie hat es etwas anderes kennengelernt als Schmerz und Hunger. So hier dieser Bericht. Die Frage, die wir uns heute Abend einmal stellen möchten, ist ja, ist es aber realistisch, auf einen Messias zu hoffen? Oder handelt es sich nur so ein bloßes Wunschdenken? Das wollen wir heute gemeinsam untersuchen. Das Thema ist ja bereits erwähnt worden, die Gegenwart des Messias und seine Herrschaft. Und so einige Punkte, die wir mit erörtern werden, ist ja, warum ist die Hoffnung auf den Messias biblisch begründet? Wer ist eigentlich der Messias? Wie wurde er kenntlich gemacht? Warum verwerfen die meisten Menschen damals und auch heute den Messias? Oder was bedeutet die Gegenwart des Messias für uns ganz persönlich? Und welche Segnungen erwachsen uns daraus? Die Bibel, Gottes inspiriertes Buch, das Buch der Bücher, weist auf diesen Messias hin, auf diesen Gesalbten als Grundlage wirklich für eine zuverlässige Hoffnung. Und wir wollen mit einigen Bibeltexten natürlich auch beweisen und eine Beweisführung antreten, um herauszufinden, welche Kettenreaktion das eigentlich so ausgemacht hat im Hinblick auf den Messias. Wie viele Prophezeiungen es auch gegeben haben mag. Es ist eine ganze Reihe. Wir werden sie heute Abend nicht alle lesen. Nur einige werden wir einfach mal antippen. Die erste, das ist ja die größte Verheißung aller Zeiten. Und sie hat ja zu einem Teil sich schon erfüllt, zu einem Teil steht es also noch ein bisschen in die Zukunft. Ihr wisst bestimmt, an welche Schriftstelle ich hier denke. 1. Mose 3, Vers 15. Das ist also die Urverheißung. Und von da hat Jehova ja einen Grundsatz gefasst. Und den hat er die ganzen Jahrtausende niemals aus den Augen verloren. 1. Mose Kapitel 3, Vers 15. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Ich meine, gleich zu Anfang, wenn man das so als Unbeleckter noch die Bibel nicht so richtig kennt, kann man natürlich nichts damit anfangen. Es gehört also schon ein festes Bibelstudium dazu, um hinter dieser Materie zu steigen. Aber eins ist ganz sicher, hier legte Jehova eine Grundlage für ewige Segnungen. Aber das ist nicht der einzige Beweis, den Jehova hier gegeben hat, sondern Jehova hat dann mit Abraham, einem Freund Jehovas, einen großartigen Bund geschlossen. Und da lesen wir dann weiter in den Kapitel 22 und die Verse 16 bis 18. Und ich sprach, ich schwöre in der Tat bei mir selbst, ist der Ausspruch Jehovas, dass du wegen der Tatsache, dass du dies getan hast und mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten hast, ich dich bestimmt segnen werde. Und deinen Samen wird bestimmt mehren wie die Sterne der Himmel und wie die Sandkörner, die am Ufer des Meeres sind. Und dein Same wird das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Welch herausragende Prophezeiung. In seinen Samen sollten sich alle Geschlechter der Erde segnen. Die Geschichte liefert also weitere Beweise und dieser Grundsatz der Verheißung, den Jehova hier Abraham gegeben, wurde auch weiterhin auf die kommenden Generationen übertragen. Zum Beispiel Isaak wurde das weitergesagt, Jakob und dementsprechend auch seine 12 Söhne. Und diese 12 Söhne bildeten ja die Grundsäulen einer mächtigen Nation. Juda, der vierte Sohn, bekam wiederum einen besonderen Segen von seinem Vater Jakob und den lesen wir dann in 1. Mose Kapitel 49, Vers 10. Das ist uns auch ein geläufiger Text, wo schon also Jehova wieder einen Schritt weiter war und auf einen besonderen Retter oder einen Shiloh hinwies. 1. Mose 49, Vers 10. Das Zepter wird von Juda nicht weichen, noch der Befehlshaberstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis Shiloh kommt. Und ihm wird der Gehorsam der Völker gehören. Das war also der vierte Sohn. Und aus dieser Linie Juda sollte wiederum eine große Verheißung kommen für einen ewig währenden Königreichsbund. Und mit dem wurde dann König David geschlossen. Er sollte diese Königreichsverheißung weiterleiten. Und damit war also auch die Grundlage gegeben, dass auch hier durch diese Linie Davids dieser verheißene Same einmal kenntlich gemacht werden würde und als der kommende Messias eben auftreten sollte. In dem Buch Die ganze Schrift ist von Gott inspiriert und nützlich gibt es eine Unmenge von Hinweisen, die auf Christus natürlich hinweisen. Er ist als der Messias kenntlich gemacht worden ist. Und zwar habe mal nachgerechnet, es sind ungefähr 46 Prophezeiungen. 3, 4 werden wir mal herausgreifen. Micha 5, Vers 2 wird der Geburtsort bezeichnet. Welche Geburtsort? Nämlich Bethlehem Ephrata. Ich werde das bloß so antippen. Psalm 69, Vers 9, da wird darüber gesprochen, dass der Eifer um das Haus Jehovas Jesus verzehren würde. Und das hat ja auch mit der Tatsache zu tun, als er den Tempel reinigte. Oder Sacharja 9, auch so eine gute Stütze, Einzug in Jerusalem auf einen Eselsfüllen. Und Psalm 22, Vers 18, dass um seinen Gewand oder seine Kleidungsstücke Lose geworfen werden würden. Das mag so einmal genügen. Sie haben also eindeutig ihre Erfüllung in Christus gefunden. Das Matthäus-Evangelium befasst sich gleich auch zu Anfang an mit einem großartigen Geschlechtsregister. Viele, viele Namen, die wir bestimmt nicht alle behalten werden. Aber es fängt gleich somit an, das ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Selbst die Feinde Jesu, nämlich die Pharisäer und Schriftgelehrten, stellten diese Abstammungslinie ja nie in Frage. Das Einsichtenbuch sagt dann dazu Folgendes: Die von Matthäus und Lukas angefertigten Listen enthalten Namen, die von den Juden jener Zeit allgemein als authentisch anerkannt wurden. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer waren Todfeinde des Christentums und sie hätten jedes nur mögliche Argument gebraucht, um Jesus in Verruf zu bringen. Aber es ist bemerkenswert, dass sie diese Geschlechtsregister nie angefochten haben. Sie hätten sich die Gelegenheit bestimmt nicht entgehen lassen, nachzuweisen, dass Matthäus und auch Lukas Fehler in der Geschlechtslinie Jesu gemacht hätten, wenn das der Fall gewesen wäre. Ich denke, auch eine interessante Aussage hier, nicht wahr, dass selbst die Pharisäer und Schriftgelehrten eben dieses Geschlechtsregister nie angefochten haben. Wir wenden uns mal dem Lukas-Evangelium zu. Das ist auch so ein schöner Hinweis, dass Christus sozusagen jetzt kenntlich gemacht worden ist hier auf Erden. Lukas 2 beschreibt also die Ankündigung der Geburt Jesu. Lukas 2, und da wollen wir einmal die Verse 10 und 11 lesen. Und wir lassen den Lukas gleich aufgeschlagen, weil wir noch zwei Texte daraus vorlesen möchten. Lukas Kapitel 2, Vers 10 und 11. Der Engel aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine gute Botschaft großer Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden wird. Denn euch ist heute in Davidstadt ein Retter geboren worden, welcher Christus der Herr ist. Also hier klare Aussage, die Ankündigung des Retters hier. Und hier kommt wieder David, dieser Name, ins Spiel, denn aus dieser Linie kam ja Christus. Und wenn wir eine Seite weiterschlagen, als erwachsener Mann dann, hat er sich dann also auf ein ganz bestimmtes Vorhaben vorbereitet, auf eine Tätigkeit. Und die wurde ja dann letzten Endes natürlich vorerst mit der Taufe so richtig ins Leben gerufen. Und da lesen wir dann Lukas Kapitel 3, die Verse 21 und 22. Als nun alles Volk getauft wurde, wurde auch Jesus getauft, und als er betete, wurde der Himmel geöffnet und der Heilige Geist kam in leibliche Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und eine Stimme kam aus dem Himmel: Du bist mein Sohn, der Geliebte, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Wir haben also jetzt eine Reihe von Texte gelesen, der Ursprung von 1. Mose 3, Vers 15. So eine kleine Etappe, die unmissverständlich Christus, Jesus, als den wahren Messias kennzeichneten. Als nun Christus sich auf dieses Predigtwerk jetzt vorbereitete, er ging ja 40 Tage in die Wüste, und dann war ja ein ganz neuer Lebensabschnitt vorgesehen, nämlich dieses Königreich zu verkünden. Und Jesus nutzt natürlich viele Gelegenheiten, um auf dieses Königreich aufmerksam zu machen. Und er kam wieder mal zu einer bestimmten Zeit in seiner Heimatstadt Nazareth und hatte die Möglichkeit, sich öffentlich auch dort darzustellen, in der Synagoge. Und wir schlagen dann wir weiter auf in Lukas Kapitel 4, Vers 16 bis 21 und dann werden wir merken, auf welchen Wortlaut hier Christus jetzt Bezug nahm. Und das werden wir dann auch sehr schnell selbst herausfinden. Lukas Kapitel 4, Vers 16 bis 21, das wollen wir einmal lesen. Und er kam dann nach Nazareth, wo er aufgezogen worden war, und nach seiner Gewohnheit ging er am Sabbattag in die Synagoge und er stand auf, um vorzulesen. Da wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gereicht und er öffnete die Buchrolle und fand die Stelle, wo geschrieben war, Jehovas Geist ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, um den Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich ausgesandt, um den Gefangenen Freilassung zu predigen und den Blinden Wiederherstellung des Augenlichts, um die Zerschlagenen als Freigelassene wegzusenden. Um Jehovas annehmbares Ja zu predigen. Was tat er dann? Darauf rollte er die Buchrolle zusammen, gab sie dem Diensttunenden zurück und setzte sich, und die Augen aller in der Synagoge waren gespannt auf ihn gerichtet. Dann fing er an zu sprechen, heute ist dieses Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt worden. Also auf den Propheten Jesaja wies hier Jesus selbst hin. Und da haben wir ja bestimmt herausgefunden, Jesaja 61, Vers 1 und 2, das Pandang. Auch so eine wunderschöne Erklärung, wenn es also darum geht, eben Christus als den wahren Messias kenntlich zu machen. Trotz all dieser Beweise, die wir hier miteinander auch durch Bibeltexte untermauert haben, wurde Jesus von seiner eigenen jüdischen Nation verworfen, aus dem sie es eigentlich besser wissen müssten. Sie erwarteten einen siegreichen Helden, der sie in ein messianisches Zeitalter einführen würde. Wir wissen ja, Jesus lebte ja unter der römischen Weltmacht. Und die Juden waren ja sozusagen die Unterjochten und haben sich ja oftmals befreien wollen aus dieser Sachlage. Und sie dachten, Jesus wäre jetzt derjenige, der in diese Freiheit bringen würde. Aber er sagte ganz klar und deutlich, mein Reich ist also nicht von dieser Welt. Und da machte der Wachturm auch so eine sehr schöne Erklärung, weil es darum ging, nicht warum sie diesen Messias eben verwarfen. Und ich lese das mal hier vor, dieses Zitat. Die Mehrheit des jüdischen Volkes entging aufgrund ihrer Kurzsichtigkeit das herrliche Vorrecht, Mitkönige Christi in seinem himmlischen Königreich zu sein. Ihre politischen und patriotischen Ideale trübten ihren Blick für die geistigen Segnungen, die sich zu ihren Gunsten hätte auswirken können. Sie wünschten sich vielmehr einen Messias nur für ihre Generation. Sie waren kurzsichtig. Und für ihr besonderes Problem die Besetzung ihres Landes durch die Weltmacht Rom. Trotz aller Erkennungsmerkmale, die der wahre Messias aufwies, erkannten sie ihn nicht an. Ende des Zitats. Viele Menschen haben in alter Zeit und auch in neuer Zeit sich oftmals aus irgendwelchen Gründen, um sich hervorzutun, auch als Messias auszugeben. Sie gaben vor, etwas für die Menschheit tun zu wollen. Deswegen sind natürlich heute viele skeptisch, wenn es um diese Frage geht, gibt es nur einen Messias oder gibt es ihn nicht? Und so war auch so in einer Schlagzeile einer Zeitung in Afrika zu lesen, aus dem Land Zambia. Diese Zeitschrift hieß Times of Zambia. Und es war auch so einer, der sich so als Christus ausgab. Und da hieß es denn, ein Mann, der sich als Christus ausgibt, hat eine religiöse Bewegung organisiert. Er hat 12 Männer als seine Jünger auserwählt. Also er ist genau nach dem Muster der Bibel gegangen. Und er sagte dann, ich bin der wahre Jesus Christus. Und die Massen haben mich angenommen. Aber das war nur von kurzer Dauer. Das konnte sich nicht halten. Die Ära war also sehr schnell vorbei. Das zeigt uns also deutlich, dass mit solchen Bewegungen viel Verwirrung gestiftet werden kann. Und dass man wirklich auf der Hut sein muss, solchen falschen Messiasen nachzufolgen. Selbst der größte Mensch, der je lebte, machte ja darauf schon aufmerksam. Und wenn wir uns dann dem Matthäus-Evangelium einmal zuwenden, Matthäus Kapitel 24, und da haben wir den Vers 23 bis 25. Da sagte er etwas ganz Bedeutsames. Für seine Zeit, und da gab es auch so einige, die sich als Christus ausgegeben hatten, aber auch, denke ich, für unsere heutige Zeit. Matthäus 24, 23 bis 25. Wenn da jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus, oder dort, glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Dinge und Wunder tun, um so, wenn möglich, selbst die Auserwählten irrezuführen. Siehe, ich habe euch im Voraus gewarnt. Also eine spezielle Warnung an alle Jünger Christi, nicht falschen Christusse zu folgen oder falsche Messiasse. Jehova hatte also mit seinem Sohn, dem Messias oder den Gesalbten, natürlich etwas ganz Besonderes vor. Sein geliebter Sohn sollte für die gesamte Menschheit sein Leben geben, ein entsprechendes Lösegeld bezahlen, zu erbringen, um Tod und Sünde zu tilgen. Matthäus 20, Vers 28, da machte Christus ja selbst diese Aussage. Und da sehen wir schon, wie demütig also auch dieser Mann zur damaligen Zeit war. Matthäus 20, Vers 28. Was sagte der Christus? Gerade so wie der Sohn des Menschen gekommen ist, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen und seine Seele als ein Lösegeld im Austausch gegen viele zu geben. Und Jehovas Liebe war ja so groß, dass er wirklich seinen einzig gezeugten Sohn auf die Erde sandte. Warum? Damit wir einmal durch genaue Erkenntnis erkennen können, was Jehova möchte, was sein Wille ist, und dass damit auch das ewige Leben für uns eine große Bedeutung haben kann. Also die Liebe zur Menschheit war immer die Hauptursache, dass Jehova so und so für die Menschheit etwas getan hat. Jehova sah also von Anfang an vor, und das geht ja schon aus dieser ganzen Geschlechtslinie hervor, das Königreich einmal in Empfang zu nehmen. Nicht hier auf Erden, sondern es sollte ein himmlisches Königreich sein. Damit das aber rechtskräftig sein konnte, musste natürlich Christus erstmal hier in den Bereich der Erde kommen. Das hatten wir ja gelesen im Lukas-Evangelium, die Ankündigung der Geburt. Er lebte dann einige Jahre und starb dann eines qualenvollen Todes. Und damit erbrachte er sozusagen dieses entsprechende Lösegeld. Aber es mussten weitere Dinge folgen. Er musste auferweckt werden. Er musste dann in den himmlischen Bereich zurückkehren. Das heißt, die Himmelfahrt war also vorgesehen und er setzte sich zur Rechten Gottes, um Königsmacht übertragen zu bekommen. Und das hat ja etwas mit der zweiten Gegenwart auch zu tun, aus dem griechischen Parousia auch genannt. Wenn wir das mal kurz zusammenfassen, kann man sagen, die zweite Gegenwart, das heißt die Kenntlichmachung als intronisierten König, besteht darin aus einem viele Jahre umfassenden Zeitabschnitt, in dem der Erde besondere Aufmerksamkeit zugewandt wurde. Und das ist ja das, was Jehova durch Christus, durch diese Kenntlichmachung als Königreich auch bewirkte, dass wir in einer besonderen Zeit leben. Einer besonderen Zeit, eben diese Herrschaftsform anzuerkennen und auch dafür Stellung zu beziehen. Also das heißt also, an dem Königreichspredigwerk einen Anteil zu haben. Seine Gegenwart sollte also unsichtbar sein. Und trotzdem sagte er unter anderem einmal, jedes Auge würde ihn sehen. Das bedeutet, dass wir mit dem Auge der Erkenntnis, die wir erlangt haben, durch Gottes Wort und das Verständnis auch erhalten, dass wir wirklich Christus wahrnehmen können. Wir können ihn als unseren Erlöser willkommen heißen. Welch ein großes Vorrecht wir haben. Er erwähnte auch sichtbare Zeichen seiner unsichtbaren Gegenwart. Zum Beispiel verglich er seine Gegenwart mit den Tagen Noahs. Und wenn wir den Text einmal lesen wollen in Matthäus Kapitel 24, dann wollen wir auch darauf achten, welche Einstellung war denn da damals verkehrt, die Tage Noahs. Und ziehen wir so eine große Brücke auch für unsere Zeit heute. Matthäus 24 nahm also hier Christus zum Anlass, Folgendes zu sagen. Die Verse 37 bis 38. Ich kann auch bis 39 dann lesen. 37 bis 39. Denn gerade so wie die Tage Noahs waren, so wird die Gegenwart des Sohnes des Menschen sein. Denn so wie sie in jenen Tagen vor der Sündflut waren, sie aßen und tranken. Männer heirateten und Frauen wurden verheiratet bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie nahmen keine Kenntnis davon, bis die Sündflut kam und sie alle wegraffte. So wird die Gegenwart des Sohnes des Menschen sein. Was war also verkehrt? Nicht das Essen und Trinken, nicht das Heiraten und Wiederverheiraten, sondern sie nahmen keine Kenntnis davon. Und das erlebte ja Christus ja hautnah in seinen Tagen. Er wurde von vielen Menschen nicht angenommen. Weltereignisse und auch biblische Prophezeiungen beweisen unmissverständlich, dass wir wirklich heute in diesen letzten Tagen leben und dass Christus seit 1914 als König regiert. Und da fallen uns bestimmt drei markante Bibelbücher ein. Matthäus Kapitel 24, Markus 13 und Lukas 21. Wollen wir nicht lesen. Aber die beweisen eindeutig, und können wir auch noch Timotheus anführen, wo Paulus eben detaillierte Angaben macht, in welcher Zeit wir heute leben. Was aber ganz markant ist, das wird in Matthäus Kapitel 24 in Vers 14 gesagt. Und das hat ja auch etwas mit uns zu tun. Und diese gute Botschaft vom Königreich wird auf der ganzen bewohnten Erde gepredigt werden, alle Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Das heißt also, die Botschaft wird und muss gepredigt werden. Und Christus machte dann noch zum Schluss seines Erdendaseins noch folgende Aussage in Matthäus 28, und da geht es ja eigentlich noch ein bisschen weiter. Da geht es ja noch um das Jüngermachen und letzten Endes auch das Taufen. Kennen wir auch, ist uns eigentlich gut bekannt. Lukas 28, Vers 29, geht daher hin und macht Jünger aus Menschen aller Nationen, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Abschluss des Systems der Dinge. Ich denke, das ist auch für uns heute sehr wichtig, dass wir das erkennen, dass Christus wirklich unter uns war, dass wir mit dem Auge des Verständnisses Christus wirklich wahrnehmen können als unseren Erretter, als unseren Beschützer in dieser Zeit. Denn das hat er uns ja versprochen. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Abschluss des Systems der Dinge. Aber wichtig ist ja auch hier, und da haben wir auch unseren Anteil, Jünger zu machen und die Menschen letzten Endes dann zu taufen. Denn Taufe bedeutet ja Rettung. Nach all diesen Geschehnissen wird dieses himmlische Königreich unter Christus Jesus alle Feinde, das heißt also Satan und seine Dämonen, die gegen diese himmlische Einrichtung sind, vernichten. Auf diese Weise wird die wichtigste Streitfrage ein für alle Male geklärt werden. Wie war es im Garten Eden mit Satan? Hat Gott wirklich gesagt? Das war die erste Lüge. Er hat das richtig in Zweifel gezogen und Eva dachte darüber nach. Und je mehr sie darüber nachdachte, dachte sie, na, ich probiere es einfach mal so. Und gab dann natürlich auch ihren Mann davon. Und damit war also der schöne Garten Eden und das Leben natürlich vorbei. Aber was macht Jehova? 1. Mose 3, Vers 5, er setzte wieder einen Vorsatz. Und das dauerte natürlich einige Jahrhunderte, nicht bis Christus dann wirklich als König regieren konnte. Auch selbst im Einsichtenbuch, ist aber ein wunderschönes Nachschlagewerk, da wird dieser Aspekt mal zum Ausdruck gebracht, warum also diese Streitfrage. Im Grunde genommen hätte Jehova ja eigentlich sofort Schluss machen können, hätte es ändern können, aber das hat er nicht gemacht, weil eigentlich mehr dahinter steht. Und da heißt es denn hier, bei der Streitfrage, die Satan in Eden aufwarf, ging es deshalb nicht einfach darum, Jehovas Macht auf die Probe zu stellen, da hätte Jehova sowieso mehr Macht gehabt. Vielmehr handelte es sich um eine sittliche Streitfrage. Es ging um die Frage, ob Gott das sittliche Recht hat, universelle Souveränität auszuüben und von all seinen Geschöpfen unbedingten Gehorsam und ausschließliche Ergebenheit zu verlangen. Darum ging es eigentlich. Und dieser Präzedenzfall mit Hiob, dieses Gespräch, was Satan mit Jehova hatte, zu der Zeit hatte er noch Zutritt gehabt zu ihm. Hast du Acht gehabt auf diesen Mann? Ja, das hat er. Aber dann kam es wirklich zu diesem Eklat und Hiob wurde wirklich auf die Probe gestellt, aber er behielt seinen Glauben, trotzdem er nicht wusste, aus welcher Richtung letzten Endes die Prüfung kam. Das war für ihn schwierig, aber ihm wurde das auch gesagt und Jehova machte ihm wieder gerade Beine. Dann heißt es dann weiter in der Zeit, es würde also Zeit erfordern, bis die Wahrhaftigkeit oder die Falschheit der Anschuldigung bewiesen wäre und sich die Herzenseinstellung der Geschöpfe Gottes herausgestellt hätte, sodass die Streitfrage über jeden Zweifel erhaben geklärt werden könnte. So zu dieser Erklärung. Und darum hat Jehova bis heute diese Dinge zugelassen, aber nicht für alle Zeit. Das Problem dieser Welt wird also durch dieses messianische Königreich vollständig verändert. Denn alle Königreiche nach Daniel werden einmal verschwinden, werden nicht da sein. Und Christus wird derjenige sein, der dann wahren Frieden machen wird. Interessant ist auch die Aussage, die der Prophet Jesaja in seinem Buch trifft. Da werden so die guten Eigenschaften auch dieses Mannes, dieses Messias hingewiesen. Und von ihm letzten Endes auch regiert zu werden, denke, da haben wir bestimmt kein Problem damit. Jesaja Kapitel 11 gibt uns da so einen wunderschönen Hinweis. Die Verse 1 bis 5. Wird eingangs noch erwähnt hier, und es soll ein Reis aus dem Stumpf Isais hervorgehen, also der Vater des Davids, und ein Spross aus seinen Wurzeln wird fruchtbar sein, und auf ihm soll sich der Geist Jehovas niederlassen, der Geist der Weisheit, des Verständnisses, der Geist des Rates, der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht Jehovas. Und er wird seine Freude haben an der Furcht Jehovas. Er wird also nicht nach dem bloßen Augenschein richten, noch einfach gemäß dem zurechtweisen, was seine Ohren hören. Und mit Gerechtigkeit wird er die Geringen richten und mit Geradheit wird er Zurechtweisung erteilen müssen zugunsten der Sanftmütigen der Erde. Und er muss die Erde schlagen mit der Rute seines Mundes und mit dem Geist seiner Lippen wird er den Bösen zu Tode bringen. Und Gerechtigkeit wird sich als der Gurt seiner Hüften erweisen und Treue als der Gurt seiner Lenden. Ist doch nicht herrlich, von solch einem Mann beurteilt zu werden, mit solchen hervorragenden Eigenschaften? Wenn wir daran denken, er ist auch der, nach Jesaja Kapitel 9, der Fürst des Friedens, der Ewigvater. Auch so ein interessanter Text, den hier Jesaja gebraucht. Oder wenn wir denken an Offenbarung 21, Vers 3 und 4, was wir auch gerne im Predigtdienst verwenden wollen. Die Segnungen, kein Tod, keine Trauer, kein Schmerz mehr sein. Aber einen Text wollen wir lesen. Daniel Kapitel 7 macht hier auch auf diesen großartigen Messias und seine Herrschaft. Wir sehen also, wir könnten noch eine Fülle von Texten anführen, die einzig und allein das Ziel haben, hier diesen Messias kenntlich zu machen. Daniel Kapitel 7, die Verse 13 und 14. Auch so eine Vision, die hier dieser Daniel erhalten hatte. Er sagte, ich schaute weiter in den Visionen der Nacht und siehe da, mit den Wolken des Himmels kam gerade einer wie ein Menschensohn. Natürlich ist es hier kein anderer als Christus. Und er erlangte Zutritt zu dem Alten an Tagen, auch kein anderer als Jehova selbst. Und man brachte ihn nah heran, ja vor ihm. Und was wurde denn gesagt? Und ihm wurde Herrschaft und Würde und Königtum gegeben, damit die Völker, Völkerschaften und Sprachen alle ihm dienen sollten. Seine Herrschaft ist eine auf unabsehbare Zeit dauernde Herrschaft, die nicht vergehen wird. Und sein Königreich eines, das nicht zugrunde gerichtet werden wird. Tja, welch ein großer Bestandteil Jehovas, Männer, er benutzte Männer, unvollkommene Männer, solche Aussagen zu treffen. Das ist einmalig und wir können wirklich darauf vertrauen. Auch wir haben heute die Möglichkeit, unsere Rettung festzumachen. Und dann blick immer wieder auf den Messias gerichtet. Denn das geistige Paradies, was wir also heute schon erleben dürfen, ist ja einmalig in dieser chaotischen Welt. Was wir auf geistigem Gebiet schon alles auch erreicht haben. Und ein sehr schöner Auszug habe ich mal herausgesucht, aus einem sehr alten Buch der Wachturmgesellschaft. Liegt schon ein paar Jahre zurück. Viele werden es kennen. Tausendjähriges Königreich. Ein bekannter, schöner Satz. Da heißt es denn, die Menschheit kann von Jesus Christus, dem von Jehova Gott ernannten Richter, erwarten, dass er gegenüber ihren Interessen gerecht und treu handelt. Das haben wir ja auch in Daniel bereits gelesen. Und welch ein Frieden und eine Ruhe wird das für die Erde zufolge haben. Wie wird sich die Einstellung der Menschen zueinander auch ändern? Und sie muss sich auch ändern. Welch ein Wandel der Persönlichkeit zum Guten der Mitmenschen vor sich gehen wird. Und daran haben wir heute schon einen Anteil, daran zu arbeiten, an dieser christusähnlichen Persönlichkeit. Die Frage ist, wo stehen wir nun heute? Haben wir auf die Signale des messianischen Königreiches gehört und haben wir diese Königreichshoffnung schon ergriffen? Wenn nicht, tun wir es. Was können wir eigentlich tun? Eine Möglichkeit, unsere Wertschätzung und Dankbarkeit zu zeigen, ist ja, was jetzt in Kürze vor uns liegt, anlässlich unseres Gedächtnismahls am 4. April 2004. Was ist eine Möglichkeit, Jehova Dank zu sagen, dass er diesen Messias und diesen Erretter für uns, für mich, für dich, für uns geschickt hat? Rettung für eine gerechte neue Welt. Daran wollen wir auch denken und auch diesen Tag wirklich als das größte Fest überhaupt auch in Betracht ziehen. Und ich denke schon, dass wir diese Möglichkeit gerne nutzen wollen. Was können wir noch tun? Weiterhin Gottes Wort studieren. Wir haben eine Palette großer Hilfsmittel. Nutzen wir sie in der Redungsbuch, Einsichtenbücher. Jetzt das schöne Kartenmaterial, das wir ja auch letztens mal behandelt haben in der Dienstzusammenkunft. Deswegen auch fahren wir weiterhin fort, unsere christlichen Zusammenkünfte auch zu besuchen. Auch damit beweisen wir, dass wir Jehova und auch Christi gefallen. Jehovas Volk war damals wie auch heute immer ein viel beschäftigtes Volk gewesen. Und geistige Segnungen letzten Endes werden nicht ausbleiben. Wir haben eingangs erwähnt, dass die Hoffnung auf den Messias biblisch begründet ist. Durch diese verschiedenen Texte. Nicht alle. Da werden wir ein paar Stunden brauchen. Aber ich denke, einige mögen uns genügt haben, zu wissen, dass wirklich die Bibel Gottes inspiriertes Wort ist und die Wahrheit ist. Das hat uns bestimmt geholfen. Die Welt denkt ja auch oftmals darüber nach, wenn sie Probleme hat, wo kommt wahre Befreiung? Oder wie ich eingangs erwähnte, in dieser Schlagzeile, wir brauchen auch einen Messias, der uns in eine bestimmte Richtung führen mag. Aber wir haben erkannt durch Gottes Wort, es gibt nur diese eine Richtung. Und wir haben auch gesehen, wer wirklich der wahre Messias ist. Wir haben auch darüber gesprochen, dass die viele Zeitgenossen Jesu natürlich den Messias verwarfen. Das tun die Menschen heute auch ebenso. Sie mögen zwar jetzt in die Richtung Ostern und Karfreitag wieder ein bisschen aufgeschreckt werden, vielleicht darüber nachzudenken. Es werden Filme wieder gezeigt. Soll ja wieder so ein Film jetzt mal kommen in den Kinos über die Passion Christi. Ja, aber das ist nicht das Wahre. Wir haben auch darüber gesprochen, was die Wiederkunft Christi eigentlich für uns persönlich bedeutet. Die Gegenwart, die Parousia, die zweite Gegenwart, was Jehova tun wird durch Christus und welche Segnungen. Wir haben nur einige angetippt, welche Segnung wir erfahren werden, wenn wir einmal unter solch einer Regierung leben werden. Welch eine großartige Hoffnung wir haben. Die Menschheit muss also zu der herrlichen Freiheit Gottes zurechtgebracht werden. Es muss diese Richtung eingeschlagen werden, nämlich zur Verherrlichung Jehovas, des Schöpfers. Der Apostel Paulus macht das in Römer 8 eigentlich sehr deutlich, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Die Glieder der Menschheitsgeschichte müssen vereint sein, und das erleben wir selbst weltweit gesehen, 6 Millionen christlicher Zeugen sind in Einheit zusammen. Und ganz gleich, wo ich mich befinde, die gleiche Botschaft wird gesprochen, im Hinblick auf Christus, im Hinblick auf Jehova und im Hinblick auf Gottes Königreich. Dieses Ziel wird Christus Jesus durch seine 1000-jährige Tätigkeit, die er noch aussteht, das ist ja noch für uns wie eine Zukunftsmusik. Also man kann sagen, wir stehen ja wirklich vor den Toren einer neuen Welt. Und wenn wir heute noch den Wachturm betrachten, wird das ja uns auch nochmal sehr schön deutlich gemacht. Wir haben bestimmt verstanden, dass die Gegenwart des Messias für uns persönlich eine große Bedeutung hat. Und wir wollen nichts unversucht lassen, wirklich Jehova mit ganzem Herzen zu dienen und letzten Endes Christus, was er für uns getan hat, durch Christus unsere Wertschätzung zeigen. Und das wollen wir tun in der kommenden Zeit, aber vielleicht bis nachher in die neue Welt hinein. Vielen Dank.